Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes neues Jahr begrüßt Sie ganz herzlich Leon Bichler. Was denken Sie? Meinen beide Leute dasselbe, wenn ein Katholik und ein Protestant vom Begriff Kirche sprechen? Wenn nein, was unterscheidet die beiden Ansichten Ihrer Meinung nach voneinander? Diese und viele weitere Fragen werden Ihnen heute in dieser Sendung beantwortet, und zwar ganz passend zum neuen Jahr mit einer brandneuen Serie hier im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Sie heißt Katholisch als Fremdsprache und stützt sich auf das gleichnamige Buch von Leo Tanner und dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, Dr. Johannes Hartl, das den vollständigen Titel trägt Katholisch als Fremdsprache. Einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen. Das Anliegen dieses Buches und dieser neuen Serie, die wir Ihnen mit freundlicher Genehmigung des Gebetshauses Augsburg präsentieren können, ist, Menschen aus unterschiedlichen christlichen Kirchen zusammenzubringen, damit sie in Einheit Jesus Christus anbeten. Dazu ist die Kenntnis voneinander nötig und dass man versteht, was der andere meint, wenn er von theologischen Begriffen aus seiner Konfession spricht. In dieser Eröffnungssendung zu dieser neuen Serie erklärt Dr. Hartl daher zunächst einmal viele zentrale Begriffe aus der Kirchengeschichte. Zu Beginn seines Vortrages wies Dr. Hartl darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um einen stark zusammengefassten Überblick über die Kirchengeschichte handelt und dass er vor allem den Wortschatz klären und authentisch verstehbar machen möchte, worum es in den einzelnen Konfessionen geht, ohne dabei für eine spezielle Konfession eine Lanze zu brechen, wenngleich er selbst ein Katholik ist. Seine genaueren Beweggründe und Erklärungen können Sie auch in der Vorrede zum Vortrag auf der Internetseite gebetshaus.org/medien in voller Länge hören.
Mit was fängt denn die Kirche an? Meine Güte. Kannst du entweder sagen, Jesus, ja, aber Jesus ist ja nicht die Kirche, ne? sondern das Volk von Jesus ist ja die Kirche. Und kannst du sagen, wo hat es angefangen? Kannst du sagen, ja, so die Jünger von Jesus. Aber jetzt kannst du zurückgehen und kannst sagen, ja, nee, eigentlich schon bei Israel, weil die Jünger, die waren ja nur ein Teil praktisch des Volkes Gottes. Also nicht mal so einen Kern hin oder so, ja, so einen schönen Kern und der strahlt, weil total super war am Anfang. Und jetzt ist aber schon die Frage, hey, was genau ist das? Du kannst sagen hier, da war Israel, ja, und dann die Jünger, aber das ist eine spannende Frage, wann genau die Jünger, weil da gab es ja auch ein paar Schufte und dann gab es die 500 und die 72. Und was man zum Beispiel sagen könnte, okay, der Anfang könnte das Abendmahl sein, sowas wie, also Jesus stiftet den neuen Bund. Und dann kann man aber auch sagen, nee, eigentlich vielleicht erst Pfingsten, das sagen viele, dass Pfingsten Geburtstag der Kirche ist. Jetzt manche, ganz katholische Cracks sagen, nee, weißt du, wer der erste in Jesus Gläubige war, es war Maria. Die hat das Wort vom Engel gehört, war die erste, die Ja gesagt hat auf diese Botschaft. Das ist die Definition von Kirche. Hat auch was die Definition für sich. So, ihr merkt schon, so ganz einfach ist es nicht, aber sicher ist auf jeden Fall, die Kirche hat angefangen. Okay, da haben wir Übereinstimmung. Also der Baum fängt an zu wachsen. Ja? Und dann passiert was, was absolut entscheidend wichtig ist. Und zwar gibt es einen jungen Mann, der heißt Saulus von Tarsus oder Paulus. Und was unter Paulus passiert ist, dass das Christentum sich rasend schnell ausbreitet in der heidnischen Welt. Also nicht in erster Linie unter Juden, sondern in erster Linie unter Griechen und dann unter Römern. Und zwar so schnell, dass innerhalb von ein paar Jahrzehnten in diesem ganzen immensen Gebiet vom ganzen Mittelmeerraum überall christliche Kirchen entstehen. Ich schreibe mal den Namen Paulus hin, weil der von massivem Einfluss war. Das bisschen Traurige, oder nicht nur ein bisschen, das massiv Traurige, was in der gleichen Zeit sich aber schon anbahnt, ist ein größer werdender Konflikt mit den Judenchristen und immer mehr auch mit dem Judentum, sodass wir leider schon im Ende des ersten Jahrhunderts oder innerhalb der ersten 100 Jahre Christentum eigentlich schon die erste Spaltung in der Kirche haben, und zwar vertrocknet langsam dieser Zweig, oder er wird auch abgeschnitten, kann man so oder so deuten, dieser Zweig des messianischen Judentums. Man merkt, das Christentum wird mehr griechisch und dann lateinisch geprägt und dieses jüdische Erbe wird unterbelichtet. Das ist ein erster, eigentlich tragischer Akt, der hier passiert. Was in dieser Zeit auch passiert, ist natürlich relativ bekannt, ist, dass das Christentum verfolgt wird. Also im Römischen Reich, die Christen versammeln sich mitunter sogar in Katakomben und Christen werden in einzelnen Verfolgungswellen zu Tausenden hingerichtet. Es gibt ganz dramatische Situationen, wie das im Kolosseum in Rom Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte von Christen gleichzeitig gekreuzigt wurden und Leute schauen zu. ganz unglaubliche Vorstellung. Die erste massive Verfolgungswelle ist unter dem Kaiser Nero. In der Zeit gibt es auch definitiv schon die ersten Kirchenstrukturen. Also die haben nicht nur alle im Geist geruht und in Sprachen gebetet, sondern da gab es auch eine Kirchenordnung schon. Und die älteste, die es gibt, ist die sogenannte Didache. Und die Didache ist so etwa um 100 nach Christus entstanden. Und da steht schon so Sachen drin, wie das mit der Taufe geregelt ist. Da hast du auch schon so Ansätze von Ritus. Da ist zum Beispiel schon beschrieben, wie die Eucharistie, wie das Herrnmahl zu feiern ist. Und auch im 2. Jahrhundert gibt es schon Texte, die ausführlich dokumentieren, dass das Bischofsamt gibt und dass es gewisse Sakramente gibt und so weiter. Wie das genau aussah, da gibt es eine Diskussion. Aber es gibt auf jeden Fall schon eine gewisse Struktur. Was sich so herauskristallisiert, dass es ein paar Hauptzentren des Christentums gibt. Da gehört Antiochia dazu, da gehört Alexandrien in Ägypten dazu und da gehört Rom dazu. Und in den ersten Jahrhunderten scheint sich schon immer mehr so eine Vormachtstellung von Rom herauszubilden. Gibt es große Diskussionen, warum das dazu kam, aber es ist spürbar, dass die Entwicklung in diese Richtung ging. Jetzt, was in der Zeit passiert, was total wichtig ist, ist, dass das Christentum sich anfängt auseinanderzusetzen mit der heidnischen Philosophie. Und zwar erstmal ist das Bemühen das, zu sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen argumentieren, warum das Christentum nicht doof ist. Und der erste, der da richtig wichtig und bekannt ist, das ist Justin. Der ist nachher als Märtyrer gestorben, deswegen hieß er auch Justin der Märtyrer oder Justin der Apologet. Und der ist der Erste, der sagt, das, was die ganzen heidnischen Philosophen, Platon, Aristoteles, was die geahnt haben, das ist in Christus Wirklichkeit geworden. Erstmal ein eigenartiges Konzept, oder ich schreibe mal den Namen die Apologeten hin, weil was dadurch ausgelöst wird, ist eine Riesenschule von christlichem Denken, die versucht, die Denkweise der heidnischen Antike zu verbinden mit dem Christentum. Das werten manche schon als einen ersten großen Sündenfall. Das wäre eher die vielleicht evangelikale Sichtweise, sozusagen, okay, das eine ist griechisches Denken, das andere ist biblisches Denken. Stärker die katholische Denkweise wäre zu sagen, nee, was wahr ist, ist auch außerhalb des Christentums wahr und wenn die heidnischen Philosophen gute Sachen erkannt haben, dann kann es ja dem Glauben nicht widersprechen. Das ist aber ein ganz heißes Thema, weil die Frage ist, kann die menschliche Vernunft ohne Einwirkung der Gnade Gottes, wie weit reicht die? Und letztendlich die ganze Scholastik, das heißt die große mittelalterliche Theologie in der katholischen Welt, lebt ganz stark von der griechischen antiken Philosophie und dem christlichen Glauben. Also ist nicht ganz ohne, das ist eines der großen Kritikpunkte von Luther. Eigentlich auch. Luther hält sehr wenig von der Philosophie, sagt, wir müssen einfach nur zurück zum Wort Gottes, wie es wirklich ist. Die Katholiken sagen, ja, das geht gar nicht, weil egal wie auch immer du über das Wort Gottes sprichst, du sprichst schon mit irgendwelchen Denkkategorien drüber. Du kannst nicht ohne Denkkategorien drüber sprechen, also müssen wir die Denkkategorien auch zum Gegenstand unserer Überlegungen machen. Also, ihr merkt schon, nicht ganz einfach, aber in dieser Zeit denken die Leute überhaupt wahnsinnig viel nach und total gerne und die denken so viel nach, dass sie sich auch auseinandersetzen mit wichtigen Glaubensfragen, zum Beispiel der Frage, ist jetzt Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott? Oder war er vielleicht nur Gott und ist dann Mensch geworden oder so? Und es gibt mächtige Strömungen, die wichtigste ist der sogenannte Arianismus. Und Arian sagt, also Jesus, der war nicht richtiger Gott, okay? Sondern der ist ein bisschen weniger Gott als der Vater. Der glaubt so in etwa das Gleiche, was die Zeugen Jehovas heute auch glauben. Und dann diskutieren die wahnsinnig viel rum und dann treffen sich praktisch so mal die ganzen Bischöfe der Kirche, oder die halt so viele man zusammenkriegt, und die treffen sich im Konzil von Nicäa und die schreiben das, was man heute das Glaubensbekenntnis oder das apostolische Glaubensbekenntnis nennt. Da steht, ja, ich glaube, Gott, den Vater, den mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die wichtigste Aussage von Nicäa ist, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Ja, wahrer Mensch und wahrer Gott ist die wichtigste Aussage von Nicäa. Und gleichzeitig ist was Entscheidendes da passiert, nämlich man hat gesagt, hey, den christlichen Glauben, wir müssen den auch in Glaubensartikeln darlegen, weil nur aus der Schrift geht es noch nicht hervor. Ja, weil Arius, der hat sich genauso auf die Schrift berufen. Oder es ging um so Fragen wie ist es mit der Dreifaltigkeit und verschiedene Themen, wo sie gesagt haben, hey, wir müssen auch klar für uns mal klären, wie meint die Schrift das? Konzil von Nicäa, das Traurige ist, immer wenn so ein Konzil ist, fast, gibt es auch ein paar Leute, die sich abspalten. Und in diesem Fall spalten sich auch welche ab, nämlich die Monophysitisten. Also das sind so kleine Kirchen, die es jetzt noch im Orient an manchen Stellen gibt. Konzil von Nicäa. In diese Zeit kommt vielleicht die folgenreichste und epochalste Ereignis in der ganzen Kirchengeschichte. Jetzt kommt's. Wahnsinnig wichtig. Schlacht an der Milvischen Brücke. In hoc signo vinces. Es gibt einen Kaiser, nämlich den Kaiser Konstantin. Und da gibt's schon Christen, aber die werden noch verfolgt und so. Und der hat eine Schlacht eben an der Milvischen Brücke gegen seinen Widersacher. Und dann hat er eine Vision oder einen Traum, wo er das Kreuz sieht und er hört eine Stimme, die sagt, in diesem Zeichen wirst du siegen. Sagt er, okay. Und dann siegt er wirklich und bekehrt sich daraufhin zum Christentum. Und was jetzt passiert, ist das eigentlich total Eigenartige. Und zwar aus der verfolgten Religion wird praktisch über Nacht die Staatsreligion. Also nicht wirklich über Nacht, dauert ein bisschen. Aber das ist ganz krass. Und was dadurch passiert, ist, dass auf einmal der Kaiser die christlichen Gotteshäuser sponsert und überall im Heiligen Land und auch in Rom große Kirchen gebaut werden. Dass auf einmal christliche Prediger, Verkündiger, Priester, Staatsbeamte werden und lauter solche Sachen. Im Rückblick werden wir sehen, ist diese Entscheidung, das Christentum zur Staatsreligion zu machen, folgenreich, wie man sich es kaum vorstellen kann, und zwar im Positiven, aber auch im Negativen. Es bringt wahnsinnig viele Probleme, aber wir müssen vorsichtig sein, nicht nur zu negativ zu urteilen, weil gesetzt den Fall, man würde dir ein Staatsamt übertragen oder man würde uns fragen, wärt ihr dafür, dass Christen die Regierung übernehmen? Dann sagen, ja klar, super, die Christen und so. Und genauso gefreut haben sie die Christen da. Ja cool, jetzt wird alles christlich gemacht. Das hat ja auch total viele Probleme, wie wir noch sehen werden. Eines der ersten Probleme, das wir gleich hatten, war, dass es halt auf einmal total billig war, Christ zu sein. Es war normal und cool, Christ zu sein. Jeder wurde Christ. Irgendwann wurde es sogar echt ein Problem, wenn du keiner warst. So, das heißt, früher waren nur die bereit, Christen zu sein, die bereit waren, für den Glauben zu sterben. Und jetzt sind es auf einmal hin zum Kunst. Das heißt, es hat definitiv zu einem Abfall des Niveaus und der Leidenschaft geführt. Wir wissen nicht genau, wann die Christen aufgehört haben, Zeichen und Wunder und Charismen in Realität zu erleben. Aber ich bin mir sicher, dass diese Bewegung hin zu einer Volkskirche einen geistig lähmenden Charakter hatte. Und erst nochmal hier Römisches Reich. Leider muss man auch sagen, bald nachdem das Römische Reich christlich wird, wird Rom eingenommen von Leuten aus unserer Gegend, so auf Deutsch gesagt. Und schon Konstantin verlegt den Regierungssitz nach Konstantinopel, also nach Byzanz, dem heutigen Istanbul. Und man merkt allgemein, dass es eine leichte Verlagerung der Macht in den Osten gibt und Europa verfällt im Chaos. Da gibt es die Vandalen und alle möglichen Barbaren und die hauen alles zusammen. So, da geht dann nicht mehr so richtig viel. Und was in der Zeit auch passiert, wo das Christentum praktisch billig wird, ist, dass auf einmal total viele Leute sagen, so, wenn wir nicht mehr als Märtyrer sterben können, dann wollen wir wenigstens fasten und beten. Und eine Massenbewegung von Klöstern und Einsiedlern entsteht. Das ist auch die Zeit, wo die anfangen mit 24-Stunden-Gebet und so ganz wilden Sachen. Das Klosterleben oder das Leben als Einsiedler in der Wüste wird auch bezeichnet als das weiße Martyrium. Das rote Martyrium ist, sein Blut für Jesus zu geben. Das weiße Martyrium ist, in einem Leben von Fasten und Beten und Radikalität den Herrn zu suchen. Und schon im 4. Jahrhundert gibt es Tausende von Menschen, die in Ägypten, in Syrien, im heutigen Israel, im heutigen Libanon, im östlichen Teil der Türkei als Einsiedler oder danach als Mönche leben. Also ich nenne das mal Eremitentum.
Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Mein Name ist Leon Bichler. Bisher hat uns Dr. Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, bereits viele zentrale Begriffe der Kirchengeschichte bis ins 4. Jahrhundert zusammengefasst erklärt, wie etwa was in der Schule der Apologeten gemacht wurde und auch einige der verschiedenen Verständnisweisen, die von Christus im Urchristentum diskutiert wurden, sind uns erläutert worden. Auch die konstantinische Wende wurde behandelt und jetzt fährt Dr. Hartl mit dem Eremitentum fort. Gute Unterhaltung damit und geistigen Gewinn auf Radio Horeb. Leben mit Gott.
Nach und nach setzen sich dann eher so Klöster durch. Wichtig für die Entwicklung ist auch zum Beispiel der heilige Benedikt. Der Benedikt sagt, wenn die ganzen Mönche nur alleine rumhängen, das tut auf Dauer kein gut, die werden alle komisch. Und deswegen sammeln wir die und geben denen eine Regel. Und was Ähnliches passiert auch in Irland. Das hier ist die schöne Heimat, wo Patrick gelebt hat. Und Patrick bekehrt sich im späten 5. Jahrhundert zum Christentum. Und in Irland entsteht ein ganz, ganz, ganz reges Klosterleben. Es hat nichts mit den Benediktinern zu tun, die kommen da irgendwie selber drauf. Und die sind total stark in Fasten und Gebet. Und die werden deswegen so wichtig, weil die dann anfangen, hier bei uns in unserer Gegend zu missionieren. In Europa passiert in der Zwischenzeit was anderes. Und zwar, die ganze Gegend verfällt in Chaos, das bürgerkriegsähnliche Zustände. Und gleichzeitig versuchen Benediktiner zu missionieren. Und die Iroschotten, das waren so ein bisschen die Wilden, so, die sind so alleine ein bisschen rum. Und die Benediktiner, die gingen planmäßiger vor, die haben Klöster gegründet und die waren ziemlich eng mit Rom. Wir haben so richtig gesagt, hey, also wenn wir hier Kirchen gründen, dann müssen die so richtig in Einklang sein mit der Kirche von Rom. Und was die machen, die Benediktiner, ist, die organisieren so die ganze kirchliche Landschaft. So, jetzt kommt eine Person auf den Plan und das ist der Karl der Große. Und dem gelingt es, ein Reich von relativ großen Ausmaßen, also das Frankenreich, unter sich zu vereinigen und zu festigen. Und dann passiert Folgendes. Der Papst, den es in der Zwischenzeit auch schon gibt, also es gab immer einen Bischof von Rom, ich habe gesagt, dass sich in Rom sowas wie eine Vormachtstellung herausgestellt hat, wobei der Typ in Ostrom, Konstantinopel, der war schon auch ziemlich wichtig. Ja, also es war vielleicht noch nicht alles so ganz ausgeschafft. Und jedenfalls, der wird bedroht, und wir werden gleich hören, von wem der bedroht wird, und er wendet sich hilfesuchend an Karl den Großen. Und der Karl der Große sagt, okay, ich helfe dir, aber nur unter einer Bedingung, wenn du, nämlich Papst, wenn du mich zum Kaiser von Rom krönst. Das ist eine interessante Idee, aber der hat gedacht, also wenn das irgendjemand kann, dann kann das der Kaiser. Also nochmal, Rom war schon 400 Jahre fast vorher platt gemacht worden, aber jetzt in der Weihnachtsnacht 800, also hier sieht man links den Aachener Dom, wo der Sitz von dem Karl den Großen war, und rechts sieht man ihn und seinen Sohn Pippin, und an Weihnachten 800 wird er vom Papst zum Kaiser von Rom gekrönt. Warum ist es so wichtig? Weil seit 800 Kirche und Staat eine Einheit sind. Man nennt es auch das ottonische Reichskirchensystem. Es wird dann immer weiter ausgebaut und es bleibt eigentlich über viele Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger unverändert. Dass Kirche und Staat zusammengehören, das heißt, der Papst ist zuständig für ja, den ganzen Kultus und der König, der haut den Feinden eins drauf. Und so, aber die beiden arbeiten zusammen und der Chef von beiden ist also eher noch der Papst, aber ist nicht ganz sicher. Ne, das haben beide was zu sagen. Jetzt in diese Zeit fällt die Ausbreitung des Islam. Mohammed hat gelebt, hier könnt ihr lesen, 570 bis etwa 632 vor Christus, im heutigen Arabien, im heutigen Saudi-Arabien, habe ich vorher gesagt, genau, also natürlich nach Christus. Und der hat eine Vision oder wie auch immer, es erscheint ihm ein Engel oder was auch immer ihm erscheint. Und der diktiert ihm ein Buch, in dem im Wesentlichen Fundstücke aus dem Alten Testament stehen und Fundstücke aus dem Neuen Testament, nur ein bisschen vermischt. Und wo so gesagt wird, also ganz so ist es doch nicht, wie das steht, aber es beruft sich trotzdem auf Abraham. Wir müssen nicht im Detail über den Islam jetzt sprechen, aber was das Wichtige ist, ist, dass der Islam sich rasend schnell ausbreitet und er breitet sich rasend schnell wo aus? In christlichen Ländern. Ein großer Teil der Ausbreitung des Islams in den ersten Jahrhunderten ist nichts anderes als die Eroberung christlicher Länder. Das ist nicht besonders nett, das zu sagen und nicht so politisch korrekt, aber wenn du diese Karte anschaust, das war die südliche Hochburg des Christentums. Das waren Städte wie Alexandrien, wo mächtige, wichtige christliche Gemeinden waren. Und was mit denen passiert ist, ist schlicht und ergreifend, die wurden in einem schnellen Blitzkrieg überfallen. Die Leute wurden gezwungen, ihre Religion zu wechseln oder umgebracht. Die Städte wurden niedergebrannt, die Frauen vergewaltigt, die Kinder in Sklaverei geführt. Das ist das, was passiert ist. So hat der Islam sich ausgebreitet und fast nie anders. Du wirst große Mühe finden, ein Land zu finden weltweit, das muslimisch ist, das nicht mit Waffengewalt muslimisch wurde. Du wirst sehr viel Probleme haben. Häufig werden Islam und Christentum gleichgesetzt. Du wirst große Mühe haben, ein einziges Land zu finden, das nicht freiwillig christlich wurde oder ein Land zu finden, das mit Waffengewalt christianisiert wurde. Du wirst große Mühe haben. Es gibt eigentlich keine christliche Konfession, die Bekehrung zum Christentum mit Waffengewalt gut geheißen hat. Selbst zur Blütezeit der spanischen Inquisition oder Mittelalter oder sonst wie, war es immer gängige Meinung, auch in der katholischen Kirche, dass du nicht zur Taufe gezwungen werden kannst und darfst. Also das möchte ich ganz klar sagen. Es gab viel Unrecht, auch in der Kolonialisierung, das passiert ist, aber die Idee war nie die, dass du ein heidnisches Land erobern und christianisieren kannst mit Waffengewalt. Keine christliche Kirche hat es je gelehrt, wohingegen es von Anfang an die normale Methode der Ausbreitung des Islams war. Bereits im 7. Jahrhundert wird das erste Mal Rom von Muslimen erobert. Im 8. Jahrhundert werden ständig Überfälle nach Italien und nach Frankreich durchgeführt. Das heißt, muslimische kleinere Heeresabteilungen brennen Landzüge nieder. So, und dieser Drive, diese Entwicklung befördert das hier, Kirche und Staat. Ja, weil die Kirche und auch die christlichen Völker wehrlos sind, bewirkt das, dass Karl der Große und seine Kämpfer sagen, so, jetzt machen wir Reconquista. Ja, Karl Martell, also einer aus der Familie der Karolinger eben auch, gilt als der, Martell heißt der Hammer, derjenige, der die Mohren oder die Muslime aus weiten Teilen Spaniens zurückgedrängt hat. Man spricht dann von der Reconquista, die geht in mehreren Etappen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, weil das dann für diese wichtige, aber auch schreckliche Phase der Kreuzzüge entscheidend ist. Wir haben also 400 Jahre eines sich kriegerisch ausbreitenden Islams, größtenteils auf christlichem Boden. Jetzt kommen wir zu dem unschönen und traurigen Kapitel der Kreuzzüge. Kurz ein Einschub noch. Parallel dazu, um das Jahr 1000, gibt es rund um diese Frage von Kirche und Staat immer mehr Streitigkeiten. Es führt dann zu dem, was man die gregorianische Reform nennt. Das heißt auf Deutsch gesagt, dass der Papst sagt, hey, wir lassen uns nicht in kirchliche Angelegenheiten reinreden durch die Politik. Und gleichzeitig wird auch die ganze Theologie immer weiter ausgebaut. Nochmal 200 Jahre später schreibt zum Beispiel der Thomas von Aquin seine berühmten Summen. Und das hier ist allein nur die Summa contra Gentiles, das heißt die Summe gegen die Heiden. Das ist der Versuch für Muslime und Juden logisch darzulegen, warum Christentum die Wahrheit ist. Und dann hat die Summa Theologica geschrieben, die ist etwa 10-mal so dick. Also das heißt, ein unglaublicher Eifer, den Glauben darzulegen, auch durchaus im Dialog mit anderen Religionen. Aber das System wird halt immer schwieriger und auch immer verkopfter. Luther wird nachher sagen, dass es sich auch immer weiter von der Schrift entfernt. Okay, aber erstmal mittelalterliche Theologie, ein Riesending. Um das Jahr 1000 passiert eine total verhängnisvolle und tragische Sache. Im Jahr 1054 zerbricht die Einheit zwischen Rom und Byzanz. Das ist die erste riesengroße Kirchenspaltung, letztendlich eine, die die Christenheit in zwei Hälften teilt bis heute, also auch zahlenmäßig damals. Und zwar der Papst und der Patriarch von Konstantinopel exkommunizieren sich gegenseitig aus eigentlich nicht wichtigen Gründen. Eigentlich ist es eher die politische Auseinanderentwicklung von dem alten Ostrom. Die sagen, ja, wir sind aber jetzt eigentlich Rom. Die sagen auch, Rom hat den Primat, Rom sind die Chefs, sagen aber Konstantin hat gesagt, Rom ist jetzt in Byzanz, also wir und so. Und unselige, hauptsächlich politische Sachen passieren, dass diese beiden sich trennen und bis heute getrennt sind, ist ganz folgenschwer. Der Islam breitet sich aus und macht immer mehr dem Oströmischen Reich zu schaffen. Im Jahr 1009 wird die Grabeskirche in Jerusalem zerstört von Muslimen. Und christlichen Pilgern wird es zunehmend unmöglich, die Städten zu besuchen. Das war ein ganz wichtiges Thema über all die Jahrhunderte, die Städte zu besuchen, wo Jesus gelitten hat und auferstanden ist. Jetzt in dieser Situation schickt der Kaiser von Byzanz, der Kaiser von Ostrom, schickt einen Hilferuf an den Papst und sagt, helft uns gegen die Seldschuken. Die Seldschuken sind eine dieser muslimischen Eroberungswellen. Sagt, bitte, wir brauchen militärische Hilfe. Und das ist der ausschlaggebende Punkt für den ersten Kreuzzug. Und der erste Kreuzzug begann im Jahr 1095 und hat im Jahr 1099 Jerusalem erobert. Jetzt, was ist über den Kreuzzug zu sagen oder die Kreuzzüge? Das ist ein extrem schwieriges Thema. Und zwar, man muss total genau unterscheiden bei den Kreuzzügen zwischen dem Anlass und der Intention und dann, wie es gelaufen ist. Der Anlass war, die Kreuzzüge begannen als ein reiner Defensivkrieg. Das heißt, es war nach 400 Jahren gewaltsamer Ausbreitung des Islams der erste groß angelegte Gegenangriff. Jetzt kann man von dem was halten, wie man meinen kann. Ich will hier nicht werten, sollten Christen überhaupt Kriege führen. Das Problem ist, Jesus sagt sehr wohl, du sollst die linke Wange hinhalten. Aber wie verhält es sich, wenn nicht deine Wange geschlagen wird, sondern die deines Kindes? Also sollst du auch die Wange des Unschuldigen neben dir hinhalten oder sollst du den beschützen als guter Christ? Ich sage hier nicht, dass ich eine einfache Antwort hätte, aber erstmal, da war ein Hilferuf da zu sagen, hey, die machen unsere Gemeinden platt und schänden unsere Frauen und verbrennen unsere Kirchen, bitte helft uns. So, die Christenheit im Westen sagt, hey, das ist unsere Chance, auch Leute wie Bernhard von Clairvaux predigen den Kreuzzug und unter anderem erhofft man sich auch eine Heilung dieses Schismas. Man sagt, hey, wenn wir jetzt denen helfen, kommt die Christenheit wieder zusammen und gleichzeitig erhofft man sich auch viel, viel anderes Gutes. Und der erste Kreuzzug beginnt mit viel religiösem Eifer. Also mit diesem Ding wie, hey, wir beten und wir fasten da vorher. Und das Problem ist aber, der Kreuzzug wird geleitet und durchgeführt von normalen Menschen, die bei weitem nicht alle echte Christen sind. Denn wir haben seit Konstantin das Problem, dass du nicht tatsächlich bekehrt sein musst, um Christ zu sein, sondern ja, du gehörst halt dazu und jeder wird irgendwie getauft. Das heißt, in diesem Kreuzzug passieren von Anfang an Sachen, die total unchristlich sind. Und die ersten, die es trifft, sind die Juden. Schon ihren Weg entlang des Rheins kommen Kreuzfahrer auf die tolle Idee, hey, eigentlich sind die einzigen Feinde des Glaubens ja nicht erst im Heiligen Land, sondern hier die Juden, die glauben ja auch nicht an Jesus, lass uns da ihre Synagogen anzünden, dann können wir das Geld nehmen von ihnen und damit den Kreuzzug sponsern. So, und das ist nur der Anfang eines desaströsen Weges. Letztendlich zerstreiten sich die einzelnen Kreuzfahrerheere dann auch. Der erste Kreuzzug geht militärisch noch ganz gut aus. 100 Jahre lang ist das Heilige Land in christlicher Hand und dann kommt Saladin und vertreibt die. Und dann gibt es einen zweiten Kreuzzug und einen dritten und einen vierten und alle möglichen. Und die gehen immer desaströser aus. Am Schluss greifen sie sogar Konstantinopel an. Das ist eine christliche Stadt. Und dadurch ist diese Trennung ein für alle Mal so tief eingebrannt. Kreuzzüge enden in einem totalen Desaster und haben das Bild von Christen bis heute total entstellt, muss man einfach sagen. Jetzt, hier sieht man die Eroberung Jerusalems, die ein furchtbares Gemetzel war, und zwar an Muslimen und Juden. Also eine absolut schreckliche Situation. Wo Schatten ist, bringt der Herr oft auch Licht. Und in dieser gleichen Zeit entsteht eine Erneuerungsbewegung rings um die Person des Franziskus. Und Franziskus, das ist witzig, das wissen wenige, Franz von Assisi ist zum muslimischen Sultan gereist und hat ihm das Evangelium verkündet. Unter großer Gefahr, und der hat sich gut mit ihm unterhalten, aber er hat sich leider nicht bekehrt, der Sultan. Er hat gesagt, es wäre die beste Möglichkeit, den Kampf beizulegen, wenn ihr einfach Christen werdet. Und Franziskus hat schon zu Lebzeiten den Namen bekommen, oder kurz nach Lebzeiten, alter Christus, der zweite Christus, weil er in so einer unglaublichen Radikalität und Reinheit das Evangelium beim Wort genommen hat. Und Franziskus, ganz wichtig zu sehen, ist nur eine von etlichen charismatischen Führungs- und Erneuerungsgestalten im 12. und 13. Jahrhundert. Man merkt irgendwie, dass es gärt was im Volk. Die Leute werden zunehmend unzufrieden mit diesem Stil von Kirche, die reich ist, die weltliche Macht hat, und es gärt. Es gibt so Armutsbewegungen, es gibt die Waldenser, es gibt die Katterer. Manche sind echt gut, manche sind echt komisch und vieles ist irgendwo dazwischen. Die Flagellanten, die geiseln sich selber. Also irgendwo ist die Idee da, es muss eine Erneuerung her, aber keiner weiß so richtig wie. Und was in der Zeit auch passiert, ist total tragisch. Und zwar auch hier wieder Stichwort Verbindung von kirchlicher und weltlicher Macht. Dass die Leute in der Kirche sagen, hey, wenn jemand den Glauben gefährdet durch falsche Lehre, dann gefährdet er auch die Sicherheit des Staates. Und deswegen müssen wir was einführen wie eine Glaubensgeheimpolizei. Und die nennt man die Inquisition. Die Inquisition ist erstmal eine verhältnismäßig fortschrittliche Sache. Denn in jedem Land und in jeder Religion war es üblich, dass Abweichler umgebracht werden. Das ist total traurig, aber ist leider menschheitsgeschichtlich so. Die Inquisition, das heißt Untersuchung, war der Versuch zu sagen, hey, wir tun nicht nur irgendwelche Leute umbringen, sondern wir untersuchen, was wirklich das Problem ist und schauen dann, wie man das Problem lösen kann. Das war eigentlich die Intention. Aber auch hier wieder, das hat zu schlimmen und schlimmsten Auswirkungen geführt. Jetzt, ich möchte zwei Sachen zu diesem Punkt sagen. Die erste Sache ist die, dass es eine Inquisition gab, also dass Menschen, das untersucht wurde, ist jemand ein Ketzer, ist er kein Ketzer und wenn er ein Ketzer ist, wie bestraft man ihn? Das ist an sich ein schrecklicher Eingriff in die Religionsfreiheit, das absolut nicht gut zu heißen ist. Zweitens, gleichwohl ist meines Erachtens das, was in der Inquisition passiert ist, deutlich weniger krass als das, was häufig unter diesem Wort spanische Inquisition oder sowas läuft. Rein gemessen an den Zahlen, glaube ich, haben wir bizarre Vorstellungen davon. Häufig werden Inquisition, Kreuzzüge in einem Atemzug genannt mit den Verbrechen des Dritten Reichs oder sowas und das steht in keinem Verhältnis. Man hat nachgeforscht, in der Inquisition in Deutschland oder sowas sind etwa 1% der Angeklagten, und es waren ein paar tausend Angeklagte, nicht paar hunderttausend, etwa 1% der Angeklagten zum Tode verurteilt worden. Die meisten sind verurteilt worden, eine Wallfahrt zu machen oder ein Büßerkreuz zu tragen eine Zeit lang oder so. Trotzdem schlimm, Leute ausgrenzen ist nicht gut und da wurde mitunter auch gefoltert. In der Regel war es aber so, dass halt damals überall gefoltert wurde und man muss den Christen anrechnen, man muss den Christen ankreiden, dass sie nicht so tief in Jesus verwurzelt waren zu erkennen, dass es Unrecht ist. Aber es ist sehr schwer, heute rechtsstaatliche Kategorien anzuwenden auf das Mittelalter. Es gab immer in der Kirche eine lebhafte Diskussion oder auch wichtige theologische Stimmen, die gesagt haben, es darf nicht gefoltert werden, es darf in Glaubensfragen keinen Zwang geben. Das haben die prominenten Vordenker des Christentums immer gesagt. Es war eher ja, der Angestellte, der Kerkermeister oder sonst wie, die auch grausam zugegangen sind. Aber einfach nur, ich möchte das nicht kleinreden, aber eine Zahl bringen. Spanische Inquisition insgesamt, wo sie am schärfsten war, auf 300 Jahre betrachtet, kann man sagen, gab es vielleicht zwischen 30.000 und 80.000 Todesopfern. Das ist total schlimm. Ist total schlimm, aber es ist viel weniger, als im Zweiten Weltkrieg an einem Tag gestorben sind, mitunter. Ja, also vom Verhältnis her schlimm, dass in 300 Jahren so viele Leute von dem gestorben sind, aber ich glaube nicht so bizarr, wie wir manchmal das dargestellt bekommen. Ja, es war mittelalterliche Gerichtsbarkeit und so weiter, die sich leider mit Religionsdingen vermischt hat.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Mein Name ist Leon Bichler und die heutige Sendung orientiert sich an dem neuen Buch von Leo Tanner und Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Dieses Buch heißt »Katholisch als Fremdsprache – Einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen«. Und passend dazu können wir Ihnen diese neue Serie mit freundlicher Genehmigung des Gebetshauses Augsburg präsentieren, in deren erster Folge es heute um die zentralen Begriffe des Christentums geht. Bisher hat uns Dr. Hartl bereits viele Informationen geliefert zu diversen zentralen Begriffen der Kirchengeschichte bis ins 4. Jahrhundert. Beispielsweise wurden erklärt die frühchristliche Apologetik, die Christologie und die zentrale Bedeutung des Konzils von Nicea im Jahre 325 in diesem Zusammenhang. Außerdem waren Thema die konstantinische Wende, das Eremitentum und etwa auch die Entstehung der Klöster sowie die frühmittelalterliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem Islam, das Frankenreich Karls des Großen, Teile der Kaisertums- und Papsttumsgeschichte und natürlich auch die Reconquista, das sogenannte abendländische Schisma von 1054 und die Kreuzzüge. Auch Thomas von Aquin, Franz von Assisi und die Inquisition und einiges mehr waren bisher Thema. Jetzt geht es im letzten Teil der heutigen Sendung zu den zentralen Inhalten der Kirchengeschichte weiter mit der Renaissance. Viel Freude und geistigen Gewinn damit.
Die Wiedergeburt der Antike und in die Zeit fällt auch der Bau des Petersdoms. Du kannst sagen, praktisch die päpstliche Macht ist da am Höhepunkt, die sind unglaublich reich, übrigens teilweise mit Geld aus Augsburg, die Fugger, die haben das alles finanziert und so. In der Zwischenzeit ist übrigens auch Amerika entdeckt worden, ja, das nur so im Vorbeigehen. So, und an dieser Kirche der Renaissance ärgert sich zunehmend ein Teil der Christenheit. Und das hat nicht mit Martin Luther begonnen, sondern die Reformation ist ein komplexes Phänomen. Es gab schon quer durch das 15. Jahrhundert reformatorische Gärungen, sowas wie die böhmischen Brüder, sowas wie Jan Hus, die Hussiten und ähnliche. Aber Martin Luther hat dem Ding so richtig den Drive verpasst. Martin Luther war ein Augustinermönch in Wittenberg, also im heutigen oder auch im damaligen Thüringen. Und Martin Luther kommt in einer herausragenden Situation in der Nacht, man spricht es von dem Turmerlebnis, über die Bibelstelle im Römerbrief Kapitel 1, Vers 17. Jetzt, du musst verstehen, Martin Luther war selber ein Mensch, der sehr, sehr stark von Gewissensnöten und Skrupeln geplagt war. Das heißt, er hat ständig das Gefühl gehabt, dass es Gott nicht recht machen kann. Und man kann gut annehmen, dass die Theologie, die er gehört hat und das kirchliche Leben, das er erlebt hat, das total gefördert hat. So, Martin Luther liest in der Bibel, Römer 1,17, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und bei ihm macht es einen Donnerschlag. Er sagt, hey, ich werde vor Gott gar nicht gerechtfertigt durch all meine frommen Taten, sondern durch Glauben. Und dann denkt er nach und sagt, hey, Moment, jetzt wird hier die Petersdom, der wird durch Ablasshandel wird bezahlt und man soll hier alle mit Bußgebete und hier und da noch was machen. Das kann es doch nicht sein. Und erstmal als theologischen Diskurs schreibt er, wie das ist mit der Rechtfertigung. Und dann geht's weiter. Also er stößt einerseits gleich auf Kritik halt von den amtskirchlichen Theologen und gleichzeitig gibt es viele, die das begeistert aufnehmen. Und ich glaube ganz stark, dass Martin Luthers Anliegen sowieso war nicht, eine neue Kirche zu gründen oder eine Spaltung herbeizuführen, sondern er wollte reformieren. Und ich glaube, dass Hartherzigkeit und Stolz und Missverständnis, ich befürchte das sagen zu müssen, auf beiden Seiten dazu geführt hat, dass man sich nach wenigen Jahren gegenseitig verdammt hat. Also sicherlich war die katholische Seite von den Kardinälen überhaupt nicht bereit, irgendwie groß mit ihm zu diskutieren. Aber Martin Luther war auch sehr schnell dabei, hat gleich noch ein paar Jahre später gleich ein Traktat rausgehauen, dass der Papst der Antichrist ist. Also nicht nur zu sagen, Papsttum finde ich nicht so toll, aber wieder das Papsttum vom Teufel gestiftet. Also auch gleich mal sauber reingehauen. Luther war überhaupt sehr wirkmächtig in seiner Sprache. Der Buchdruck war gerade erfunden worden und diese jungen Schriften von ihm haben massenweise Verbreitung gefunden und überhaupt diese Macht, die Macht der Presse. Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Es gab schon die Wulfiler Bibel aus dem 5. Jahrhundert oder so im Gotischen. Es gab jede Menge Übersetzungen schon. Aber die Martin Luther Übersetzung war besonders gut gemacht, leicht verständlich und wurde durch die Presse rausgehauen und fand massenhafte Verbreitung. Deswegen wurde Martin Luther besonders auch für die Bibelübersetzung bekannt. Und nach hat sich die Lehre der Reformation durch die drei Solas definiert. Das heißt Sola Scriptura, nur die Bibel. Das heißt nicht die Tradition, also nicht, was dann die ganzen Theologen noch dazu meinen, sondern nur die Bibel, Sola Scriptura. Dann Sola Gratia, das bedeutet allein durch Gnade gerechtfertigt, nicht durch Werke. Und Sola Fide, das heißt nur durch Glauben. Manche sagen auch noch Solus Christus, also nur Christus ist der einzige Mittler. Das heißt und nicht die Heiligen oder und nicht irgendein Priester. So, das ist die reformatorische Lehre, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ausprägungen nimmt. In Deutschland ist Martin Luther ziemlich wichtig, aber in den meisten anderen Ländern nicht. In der Schweiz ist Johannes Calvin ganz wichtig und der wird dann wichtiger als Luther in der neuen Welt, denn mittlerweile ist Amerika entdeckt. Und Calvin betont noch stärker als Luther die gesellschaftliche Veränderung. Und zwischen Calvin und Luther ist ein bisschen so, dass Calvin betont, dass Gott allmächtig ist und dass das mit dem freien Willen vom Menschen nicht so richtig das Ding ist, sondern dass Gott souverän ist. Das ist so die zentrale Lehraussage von Calvin. Und zwischen Calvin und Luther gibt es auch etliche Differenzen, Abendmahl und so weiter. Jetzt, die lutherische Bewegung, die ist am Anfang so total stark und dann gibt es die Bauernkriege 1525 und dann erwartet man, dass Luther sich auf die Seite der Bauern stellt, aber das tut er nicht, sondern er stellt sich auf die Seite der Fürsten und es endet in einem ziemlichen Gemetzel gegen die Bauern und dadurch ebbt die lutherische frühe Bewegung ein bisschen ab. Man muss richtig verstehen, auch für Luther ist die Verbindung von Staat und Kirche völlig klar. Natürlich gehören Staat und Kirche zusammen, für Calvin genauso. Calvin richtet sogar so ein Reich in Genf auf, wo die Calvinisten herrschen, und das ist nicht richtig cool. Da wird dann Tanzen verboten und da gibt es dann Ausgangssperre und stattdessen verpflichtende Bibellektüre für alle. Also irgendwie, die sind auch noch nicht ganz von dem Trip runter, der mit Konstantin begonnen hat, sozusagen, dass man den Glauben verordnen kann. Jetzt, was in der Zeit auch passiert, ist, dass beide Seiten, katholisch und evangelisch, sich mehr und mehr gegeneinander verhärten. Die Katholiken machen ihr eigenes Konzil, das ganz wichtig ist. Sie sagen, wenn ihr Reformation wollt, können wir auch. Und machen das Konzil von Trient. Das ist kirchengeschichtlich ganz wichtig. Aber was auch passiert ist, dass auch beide Waffen kaufen. Ja, der Karl der V., der Kaiser, der hat große Probleme, weil die Türken mal wieder angreifen. Also all die Jahrhunderte durch versuchen Muslime weiter, das christliche Europa anzugreifen. Und Karl der V. will das Reich zusammenhalten, sagt, ihr habt keinen Bock auf eure Protestantisierung. Übrigens ganz heiß, Karl der V. über Protestantismus, klassisch, Katholizismus klafft auf Protestantismus. Luther sagt vor dem Reichstag, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das heißt, er appelliert an das eigene Gewissen. Karl der V. sagt, der Kaiser, ein Einzelner kann irren, die ganze Kirche kann aber nicht irren, deswegen bleibe ich bei dem, was die ganze Kirche lehrt. So, man merkt so, zwei echt extrem unterschiedliche Wahrnehmungen klaffen aufeinander. Ja? Wer hat recht? Schwer zu sagen. Jetzt, Karl der V. Führt schon den ersten Krieg gegen die Schmalkaldener. Das heißt, schon Lutheraner haben ein militärisches Bündnis schon im 16. Jahrhundert. Dann wird der Augsburger Religionsfrieden geschlossen, 1555. Der kann es trotzdem nicht verhindern, dass ein paar Jahre später der große konfessionelle Krieg ausbricht, den man heute den 30-jährigen Krieg nennt. 30-jähriger Krieg stimmt nicht wirklich, sondern eigentlich war es ein Chaos von einzelnen schrecklichen Kriegen, bei dem, ich glaube, in manchen Landstrichen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland stirbt. Absolut grauenvoll, ich nenne es 30 Jahre Schrecken. Das heißt, die Kriegsgräuel, die von beiden Seiten verübt werden, sind unglaublich. Unglaublich. Christen bringen sich gegenseitig um. Und meines Erachtens, ich habe die Theorie schon mal gebracht, meines Erachtens ist dieses Gräuel ein Hauptmotor der Aufklärung. Aufklärung ist dann diese Geisteshaltung im 18. Jahrhundert zu sagen, wir verlassen uns nicht so sehr auf göttliches Offenbarung, sondern auf Vernunft. Weil sie sagen, hey, wenn wir nach Religion gehen, dann hauen wir uns alle den Schädel ein. Wir sehen, wie brisant das Thema von Einheit unter Christen ist. Es ist nicht ohne. So gleichzeitig passiert was, was wahnsinnig wichtig ist, und zwar ist es die Weltmission. Auch schon vorher, aber speziell durch Christoph Kolumbus, werden auf einmal ganze Kontinente mit dem Evangelium erreicht. Häufig werden sie aber gleichzeitig mit dem westlichen Imperialismus erreicht. Das heißt, mit dem Anspruch zu sagen, wir sagen euch auch, wie man leben soll. Ganz viele afrikanische und andere Bürgerkriege und Unruhen leiten sich noch davon her, dass die Westler irgendwann mal ein koloniales Reich aufgerichtet haben. Dann sind sie gegangen und dann war Chaos. Und der westliche Missionar hat den Glauben gebracht. Häufig hat er aber auch westliche Unterdrückungssysteme mitgebracht. Das ist ganz traurig. Aber nicht nur das, es gab unglaublich wunderbare Beispiele auch. Zum Beispiel Franz Xaver. Im 16. Jahrhundert entsteht ein katholischer Orden, der ganz wichtig wird. Das sind die Jesuiten. Und einer der ersten Jesuiten-Missionare ist Francisco de Xavier, der eine massive missionarische Auswirkung hat in Südostasien, in China hinein, in Japan hinein. Viele sterben als Märtyrer. Viele erleben Zeichen und Wunder. Ganz, ganz massiv. Was Ähnliches passiert ein bisschen später, ausgehend von Deutschland, über die Herrnhuter muss ich nicht so viel verlieren. Ich möchte nur sagen, die ganze evangelische Bewegung, die hat zunehmend mehrere Ausprägungen. Und zwar gibt es den Pietismus, den Puritanismus und so die Orthodoxie. Und damit ist gemeint, so die evangelische Staatskirche, die wird vielen ein bisschen zu fad. Und deswegen spricht man vom Pietismus. Das sind die Leute, die mehr auf die Frömmigkeit Wert legen. Das sind so Leute wie der Gründer der Herrnhuter. Und in Puritanern spricht man hauptsächlich in England. Das sind Leute wie Jonathan Edwards, wenn wir noch hören. Das ist deswegen wichtig, weil die heutige charismatische Szene, in der wir sind, hat ganz stark dort ihre Wurzeln. Also Leute, die sagen, hey, wir wollen sehr unmittelbar Gott erleben, wir wollen nicht in erster Linie theologische Systeme aufbauen. Die Herrnhuter in Herrnhut in Ostdeutschland, die fangen richtig an zu beten. Und ausgehend von Herrnhut gibt es eine weltweite Missionsbewegung, die ganz massiv ist. Gleichzeitig ist überhaupt eine Phase, also das 17. und 18. Jahrhundert, von vielen geistlichen Erneuerungsbewegungen in der katholischen Welt speziell, ist von großer Bedeutung die mystische Erweckungsbewegung, kann man sagen, von Teresa von Avila. Teresa von Avila kommt mit einem ganzen eigenen Ansatz und sagt, hey, im Christentum geht es nicht in erster Linie um Regeln, geht es auch nicht in erster Linie um Dogmatik, sondern es geht um die Umgestaltung des inneren Menschen. Und ich schreibe Bücher drüber und es wird schulebildend, jede Menge neue Klöster entstehen, ganz bedeutsame Bewegung. Im Englischen passiert ein bisschen was Ähnliches, und zwar John Wesley fängt an mit dem, was nachher der Methodismus wurde, und Jonathan Edwards fängt mit dem an, was irgendwann, was man später, er fängt nicht damit an, aber Puritanismus nennt. Das heißt, ein sehr radikal auf die Bibel zurückgehendes Christentum, das sehr stark von Erweckungen schon geprägt ist. First Great Awakening, Anfang des 18. Jahrhunderts, kennt praktisch so ähnliche Phänomene wie die charismatische Bewegung auch schon und Massenbekehrungen. So ein ganz neuer Schwung von Christentum, der da kommt. Ich möchte jetzt noch über ein trauriges Kapitel in der gleichen Zeit sprechen. Es ist kaum vorstellbar, dass es in der gleichen Zeit noch passiert. Aber das ist, wird auch häufig diskutiert, und es ist die Hexenverfolgung. Hexenverfolgung ist ein Thema in so gut wie allen Kulturen der Menschheit. Kann man sagen, wie kommt man denn da drauf? Aber weißt du, wann die meisten Hexen von wem verbrannt wurden? Ja, in den letzten paar Jahrzehnten in Afrika. Ja, und zwar in nichtchristlichen Regionen. Hexenverfolgung gibt es im alten China, gibt es praktisch in fast allen Stammesreligionen. Frag mich nicht warum. Bedauerlicherweise auch im Christentum. Der Augustinus, der warnt schon davor, sagt, Hexenglaube ist ein Schmarrn. Und dann gibt es schon beim Konzil von Paderborn 785 die Erklärung, dass Hexenverfolgung nichts taugt. Und trotzdem gibt es immer wieder Wellen von Hexenverfolgung. Und besonders massiv wird es so Ende des 15. Jahrhunderts und dann im 16. Jahrhundert. Leider muss man sagen, dass in den evangelischen, lutherischen Landstrichen mindestens genauso gern Hexen verbrannt werden, am meisten sogar überhaupt in den amerikanischen evangelikalen Gegenden. Also die Idee, hier irgendwie Hexen zu verfolgen. Auch hier wieder von Anfang an gab es auch Kritiker wie den Jesuitenpriester Friedrich von Spee, 1630, Cautio Criminalis, also ein Traktat, wo er sagt, hey, Vorsicht bei solchen Prozessen, die taugen nichts. Trotzdem auch hier wieder die Zahl, wir sprechen nicht von Millionen von Toten, sondern man kann glauben, dass innerhalb von etlichen 100 Jahren etliche Tausend, vielleicht auch eine fünfstellige Anzahl von Frauen als Hexen verbrannt wurden. Aber wenn du irgendwo liest, Hunderttausende oder von Millionen von Menschen, kannst du absolut vergessen und in der Tonne treten. Millionen von Toten haben atheistische Diktaturen im 20. Jahrhundert hervorgebracht, aber keine Inquisition, das kannst du einfach vergessen. Trotzdem ein trauriges Kapitel, ein schlimmes Kapitel. Jetzt, was hier passiert im 18. Jahrhundert, ist, dass die ganzen Naturwissenschaften total zulegen und es entsteht die Phase der Aufklärung. Das ist deswegen wichtig, weil sie auch die christliche Theologie stark beeinflusst wird. Aufklärung ist praktisch die Geisteshaltung zu sagen, das Entscheidende, was der Mensch wissen kann, kann er durch seine Vernunft wissen. Und sowohl in evangelischer als auch in katholischer Theologie nimmt das Einfluss, in die evangelische noch deutlich mehr. Friedrich Schleiermacher, solche Leute später, dann sind stark geprägt von der Meinung, dass natürliche Vernunft und christlicher Glaube sich nicht widersprechen dürfen. Und wo sie sich widersprechen, muss der Glaube korrigiert werden. Das ist also der Anfang der kritischen Bibelwissenschaft, wo man sagt, wenn wir Wunder uns nicht vorstellen können, weil Isaac Newton hat ja festgestellt, die Welt funktioniert wie eine Maschine, dann ergo müssen wir schlussfolgern, dass es keine Wunder gibt. Im 19. Jahrhundert merken die Leute, dass nur mit Vernunft ist alles ein bisschen kühl. Und deswegen entsteht die schöne literarische und künstlerische und philosophische Strömung der Romantik. Und in der Romantik betont man eher so, hey, das Gefühl im Glauben. Und die Romantik ist deswegen wichtig, weil sie für viele so ein bisschen eine katholische Renaissance bringt. Überhaupt im 19. Jahrhundert gewinnt der römische Katholizismus an einer gewissen Stärke wieder. Ich werde euch nachher zeigen, wodurch. Allgemein sonst, 19. Jahrhundert, was passiert da sonst? Genau, die Industrialisierung. Die Industrialisierung führt zu zwei Sachen. Das erste, sie führt zum Kommunismus. Kommunismus wird über 100 Jahre hinweg einer der größten Feinde des Christentums sein. Millionen von Märtyrer hervorbringen. Und zweitens führt es dazu, zur Entwicklung der christlichen Soziallehre, katholische Soziallehre, dass man sich auseinandersetzt mit, hey, wie kann gerechtes Leben aussehen? Vieles, was wir heute in SPD-Grundsatzprogrammen haben und dass wir Krankenversicherung haben, Arbeitslosenversicherung, verdanken wir christlichen Vordenkern. Evangelischerseits gibt es große, große karitative Werke, auch ich denke an Leute wie George Muller. 19. Jahrhundert ist das große Thema, wie werden wir mit der sozialen Frage fertig? Dann kommen wir zu einer Figur, die sicherlich sehr kontrovers ist, und das ist der Papst Pius IX. Papst Pius IX ist Papst über weite Teile des 19. Jahrhunderts hinweg, und der fährt einen Kurs, wo er sagt, Freunde, Aufklärung, das könnt ihr selber, das machen wir nicht, sondern stattdessen schreibt er praktisch Briefe und Enzykliken gegen das ganze moderne Gewäsch. Gegen den Kommunismus und gegen den Sozialismus und gegen den Modernismus und eigentlich gegen fast alles, was auf Ismus endet. Man nennt es als Antimodernismus, und das hat auch einen gewissen Charme, also der ließ sich da nicht so vereinnahmen, aber es kam mitunter auch ganz schön brachial rüber. Und was in diese Zeit auch fällt, war einerseits das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens, ich werde nochmal später sagen, was das heißt, und auch, da gehe ich heute auch nicht ein, von der Unfehlbarkeit des Papstes. Man muss das unter anderem, nicht nur, aber unter anderem ist es auch eine Reaktion auf Aufklärung und auf Jungs wie Bismarck, die sagen, hey, wir wollen eigentlich nur Vernunft und durch Staat sagen, was ihr Kirche dürft. Und der Papst sagt, von wegen, wir sind ja hier göttliche Autorität. Das ist jetzt sehr platt dargestellt. Im 19. Jahrhundert wird so diese Macht des Papstes, das römische Primat, das also der römische Papst, der totale Chef ist, wird am weitesten ausgebaut. Jetzt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert passieren zwei schöne Sachen. Das eine ist die Entstehung der Pfingstbewegung. Das ist einerseits 1901. Ja, in Topeka, Kansas fangen ein paar Leute an, Sprachen zu beten. Aber das noch Wichtigere ist das 1906, und das ist die Azusa Street Revival. Azusa Street ist in Pasadena, also praktisch Los Angeles. Und diese Bewegung, also dass Menschen anfangen, körperliche Heilungen zu erleben, dass sie anfangen, in Sprachen zu beten, zu reden, prophetisch zu reden, verbreitet sich innerhalb weniger Jahre auf die ganze Welt. Und heutzutage ist, ich weiß nicht, mindestens ein Viertel, ich glaube sogar mehr als ein Viertel, aller Christen weltweit ist pfingstlich oder charismatisch geprägt, und es ist die am schnellst wachsende Größe innerhalb des Christentums. Deswegen ist dieses Datum 1906 von epochaler Bedeutung. Fast gleichzeitig, witzigerweise, entsteht auch das, was man als ökumenische Bewegung bezeichnet. Das heißt, dass wir aufhören, uns zu bekriegen und stattdessen miteinander beten. Es gab immer wieder Leute, die ökumenisch gedacht haben, aber so richtig Schwung gewann das ab etwa 1910, dass man auch gesagt hat, hey, wir beten zusammen, wir übersetzen Bibeln zusammen. Dann kommt allgemeine Phase von etlichen Jahrzehnten, wo die Kirche immer wieder in der Situation des Widerstandes ist. Allgemein, das wäre wirklich ein lohnendes Thema für einen ganzen Abend, die Frage Kirche im Dritten Reich, Kirche im spanischen Faschismus, Kirche im Kommunismus, quer durch das 20. Jahrhundert, sterben mehr Christen als Märtyrer als alle Jahrhunderte zusammengerechnet zuvor. Allein im KZ Dachau waren 5000 katholische Priester. Also wenn jemand was sagt, hier katholische Kirche kollaboriert mit Hitler, da weiß ich etliche andere Geschichten zu erzählen von Leuten, die ich selber noch kannte. Die katholische Kirche hat ein extrem hohes Blutzoll gezahlt im Dritten Reich. Man kann überlegen, hätte sie sich noch klarer positionieren sollen oder wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Die evangelische Kirche war sehr gespalten an dem Punkt. Es gab eine extrem starke, bekennende Kirche, die mit einer Klarheit, die den meisten Katholiken abgegangen ist, sich gegen Hitler gestellt hat, aber es gab auch eine große evangelische Volkskirche, die sich von Hitler einfangen ließ. Im Kommunismus gab es auch teilweise beide Strömungen, aber auch im Kommunismus, China, ähnliche Länder, Hunderttausende von Christen für ihren Glauben gestorben. Übrigens eine sehr ökumenische Angelegenheit, immer Katholiken und Evangelische zusammen. Das heißt, da gab es keinen Unterschied. In der katholischen Welt noch ganz bedeutsam, nur noch zum Abschluss, in den 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil. Das ist ein Kirchenkonzil, wo ein großer Ruck durch die Kirche ging hinzu, dass die Laien mehr betätigt sind, auch hinzu, das Wort Gottes wieder mehr in den Mittelpunkt zu nehmen, hinzu, sich missionarisch mehr für die Welt zu öffnen, rauszukommen, ein bisschen aus so einer Bunkermentalität. Und dann, wir freuen uns sehr darüber, quer durch die ganzen Kirchen die charismatische Bewegung, speziell seit den 60er Jahren, die mittlerweile praktisch um die ganze Welt gefegt ist. Jetzt letzter Satz, wo befinden denn die Kirchen sich momentan? Ich glaube momentan seit der 68er Bewegung ist der größte Feind oder die größte Herausforderung für alle christlichen Kirchen ist der Säkularismus. Das heißt dieses Ding wie, hey, dass eigentlich die Gesellschaft sich mehr und mehr von Gott wegbewegt und Christen verbietet, ihre Stimme zu erheben in entscheidenden Fragen und Kirchen sich unterschiedlich positionieren. Manche sich mehr an den Zeitgeist anpassen, manche mehr auf Konservative sind dagegen und eine dritte Gruppe versucht, neue Wege zu finden. Ich würde mich ganz gerne in die dritte Gruppe irgendwie einreihen. So geht die Christenheit gerade ins 21. Jahrhundert und es ist sehr, sehr spannend und wir sind gemeinsam auf dem Weg.
Das waren 2000 Jahre Christentumsgeschichte im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb in knapp einer Stunde und zwar von Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, das uns freundlicherweise die Ausstrahlung dieses Vortrages genehmigte. Zu dieser Sendung und zu vielen weiteren Inhalten haben Dr. Hartl und Leo Tanner auch ein neues Buch herausgegeben, das im Weg Verlag erschien und den Titel trägt »Katholisch als Fremdsprache – Einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen«. Wenn Sie diese Sendung noch einmal oder gar erstmals ganz hören möchten, dann können Sie diese gerne ab Montag bei unserem CD-Dienst bestellen und zwar unter der Nummer 08328 921 120 oder natürlich auch als Podcast unter www.horeb.org. Einen herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer fürs Reinschalten und mit den besten Wünschen für ein gesegnetes neues Jahr verabschiedet sich bei Ihnen Ihr Leon Bichler und ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm.